Heute gibt es bei Gewinn mit Sinn mal ein Experiment. Genauer gesagt, ja, ich sag mal eine Art Live-Faktencheck. Denn meinen heutigen Gast habe nicht ich gefunden, sondern ich wurde gefunden. Und zwar von jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens, um das es heute gehen wird. Und ich fand das so spannend, dass ich vorgeschlagen habe, nicht nur mit der Geschäftsführung zu sprechen, sondern im Anschluss auch mit zwei Mitarbeiterinnen, eben quasi als Faktencheck. Das wird heute eine Premiere bei Gewinn mit Sinn sein und ich bin selber schon sehr gespannt.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, heute zuerst jetzt mit Bianca Detmar, Geschäftsführerin von Dr. Ausbüttel, bei mir begrüßen zu dürfen und zu sprechen. Wir werden natürlich über Dr. Ausbüttel sprechen, was sie machen, aber ich will dort natürlich auch sehr tief mal in die Unternehmenskultur eintauchen und dann mal sehen, wie gut das zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden passt. Jetzt erst einmal ein Hallo an Bianca Detmar. Schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist und vielen Dank, dass ihr dieses kleine Experiment mitmacht.
Ja, hallo Jürgen, ich freue mich sehr dabei zu sein und bin gespannt auf unseren Austausch.
Bianca, Dr. Ausbüttel hört sich ja erstmal so an, als ob es jetzt eine Arztpraxis oder eine Klinik wäre. Das seid ihr aber gar nicht, also ihr seid zwar in dem Bereich unterwegs. Kannst du vielleicht ganz kurz das Unternehmen vorstellen, was ihr macht und was sich hinter Dr. Ausbüttel verbirgt?
Ja, gerne. Dr. Ausbüttel ist ein Unternehmen mit Standort in Dortmund, das in Summe schon 130 Jahre im Bereich Verbandstoffe und Wundversorgung aktiv ist. Ganz konkret bedeutet das, dass wir Produkte anbieten für die Versorgung akuter und chronischer Wunden und zusätzlich noch ein Produktsegment haben, bei dem es um die Okklusionstherapie geht, wo wir halt Augenpflaster herstellen, die therapeutisch eingesetzt werden.
Das ist im Grunde auch ein klassisches B2B-Geschäft, weil eure Kunden sind dann, nehme ich jetzt mal an, Apotheken, Arztpraxen, Kliniken. Oder sehe ich das falsch?
Kunden sind der Pharmagroßhandel, Apotheken, Arztpraxen nur in einem kleinen Bereich beim Sprechstundenbedarf, aber immens wichtig, weil Arztpraxen unsere Produkte verordnen. Die kaufen die nicht, aber sie schreiben sie bei Personen, die unter chronischen Wunden leiden, aufs Rezept. Und insofern sind Arztpraxen, aber auch Pflegedienste, die tagtäglich mit der Versorgung dieser Wunden zu tun haben, für uns eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe. Und ja, Jürgen, definitiv sind diese B2B-Kontakte diejenigen, auf die wir uns fokussieren. Am Ende stehen die Patienten mit akuten oder chronischen Wunden. Aber letztendlich versuchen wir, deren Bedürfnisse über den Austausch mit den sogenannten Healthcare Professionals besser zu begreifen und dann auch besser zu bedienen.
Jetzt komme ich ja auch so aus dem Bereich der Unternehmensberatung und da guckt man sich ja immer ganz viele Unternehmen mal an auf die Webseite. Und wenn man sich so eine klassische Unternehmenswebseite anschaut, findet man natürlich sofort alles Mögliche, was das Unternehmen macht, auch gerne, wie es das macht, Produkte hier, Leistungen dort und wie toll man so ganz im Großen und Ganzen ist. Und wenn man dann mal nach Unternehmenskultur oder Werte, wenn es das überhaupt gibt, sucht, dann findet man das irgendwo auf so einer Unterseite über uns, so versteckt so ein bisschen. Und Karriereseiten sind ja auch immer noch kein Standard. Es sieht ja bei euch ganz anders aus. Wenn man bei euch auf die Webseite geht, findet man erstmal gar nichts über die Produkte. Was ich so ganz witzig fand erstmal, die musste ich erstmal suchen. Aber die Headline auf eurer Seite hat mich natürlich sofort angefixt. Sinnstiftend arbeiten, Lebensqualität verbessern. Da war ich natürlich, mein Unternehmen heißt der Sinnstifter, war ich sofort dabei. Und das Bild dort zeigt dann einen ganz Teil eurer Belegschaft. Das ist, finde ich, schon ein sehr ungewöhnlicher Einstieg für so ein Unternehmen. Auch oben in der Navi findet man dann erstmal gar nichts so über die Produkte, aber ganz viel, was es bedeutet, bei euch zu arbeiten, über euer soziales Engagement. Was ist denn da die Philosophie dahinter?
Eines möchte ich vorab sagen, es gibt zwei separate Produktwebsites zu Draco und Dratoplast.
Okay.
Aber du warst ganz offensichtlich auf unserer drausbüttel.de, auf der Unternehmenswebsite,
genau,
und hast das gefunden, was uns ausmacht. Es ist uns extrem wichtig, uns eine Kultur, Werte und auch die Definition unseres Warums, warum arbeiten wir hier, nicht nur auf die Fahne zu schreiben, sondern das zu leben. Und auf der drausbüttel.de sind sehr, sehr viele Aspekte dargestellt, wie wir das leben. Das heißt, im Endeffekt haben wir für uns erkannt, dass eine fest definierte Unternehmenskultur, die Maßstab für unser Arbeiten ist, uns alle bereichert. Denn die schafft letztendlich Motivation und Identifikation. Und das ist der Antrieb, warum wir letztendlich morgens arbeiten gehen. Es ist sicherlich auch ein Grund, am Monatsende einen bestimmten Betrag auf dem Konto zu haben, um seine Familie oder sich selbst zu ernähren. Aber am Ende des Lebens zählt ja oft das, was man auch an Sinn geschaffen hat. Und wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, haben inzwischen etwas über 200 Mitarbeitende. Aber wir haben gesagt, wir können hier vieles so in die Wege leiten, dass nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch wir selbst Freude haben, arbeiten zu gehen. Mit wir selbst meine ich auch die Geschäftsführung, denn ursprünglich geht dieser Gedanke, wirtschaftlichen Erfolg und soziales Engagement zu verbinden, was ein Kernpunkt und ein Kernantrieb hier bei uns ist, auf einen Impuls und ja eine große Motivation unseres geschäftsführenden Gesellschafters Stefan Kohorst zurück, der gesagt hat, es muss in Einklang zu bringen sein, letztendlich ein Unternehmen weiterzuentwickeln und etwas an die Gesellschaft zurückzugeben. Und das haben wir im Laufe von vielen Jahren immer stärker ausgebaut, haben uns intensiv darüber unterhalten, welche Werte für uns gelten und letztendlich eben auch, was unser Antrieb ist.
Ja, auf der Website steht ja zum Beispiel, ihr würdet schnell über 200 Gründe finden, warum es sich lohnt, bei Dr. Ausbüttel zu arbeiten. Das bezieht sich ja, nehme ich jetzt mal an, auf die über 200 Kollegen in den verschiedensten Bereichen, die dann jeweils einen ganz individuellen Grund haben. Was ist denn dein Grund, dass du in dem Unternehmen arbeitest? Du warst ja auch nicht immer schon Geschäftsführerin, du bist ja nicht als Geschäftsführerin eingestiegen.
Das ist richtig. Ich bin seit 19 Jahren im Unternehmen, aber erst seit 5 Jahren Geschäftsführerin und ich bin als Quereinsteigerin hergekommen. Letztendlich, weil ich mich beworben habe auf eine Stellenausschreibung, in der eine Produktmanagerin für Piratoplast gesucht wurde. Und ja, ich fand es klasse, eine Chance zu bekommen, in einem für mich ganz neuen Berufsfeld zu starten und die Freiheit zu haben, zu gestalten, hinzuzulernen, fachlich, aber immer mehr auch persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, ich will fast sagen, geschenkt zu bekommen. Das hat mich hergeführt und es war tatsächlich so, dass wir 2006, in dem Jahr, in dem ich hier gestartet bin, unseren ersten sozialen Tag durchgeführt haben. Also einen Tag, an dem die damals noch recht kleine Mitarbeiterschaft von 35 Personen sich eingebracht hat, um in einem Altenheim einen Adventsnachmittag zu gestalten. Und diese sozialen Tage haben wir fortan jährlich durchgeführt. Inzwischen ist das ein bisschen anders organisiert, weil 200 Personen auf einmal wären einfach zu viel für eine soziale Einrichtung. Jeder Mitarbeitende leistet 8 Stunden pro Jahr sozialen Einsatz, auch gestückelt in 2 bis 3 Stunden Einsätzen. Und das ist etwas, was sicherlich Kernpunkt für viele ist und ja auch Motivator hier zu arbeiten, letztendlich auch über dieses soziale Engagement und nicht ausschließlich über unsere Produkte, die an sich natürlich auch Sinn machen, weil sie helfen, Wunden bezahlbar zu heilen, aber auch darüber hinaus einen Beitrag leisten zu können. Und ich bin ganz ehrlich, gerade in Zeiten, in denen Arbeitsleben auch mal anstrengend ist und einem persönlich viel abverlangt, ist dieses Wissen, dass das, was ich hier tue, vielen Menschen zugutekommt, nicht nur den Mitarbeitenden und unseren, ja, ich sag mal, Marketing-Zielgruppen, also denjenigen, die mit unseren Produkten arbeiten, sondern auch sehr, sehr vielen Menschen, die viel schlechtere Startbedingungen ins Leben hatten, als jeder einzelne von uns das hat. Das ist das, was mir hilft, durchzuhalten, weiterzumachen und auch nicht in Frage zu stellen, ob das das Unternehmen ist, für das ich arbeiten möchte, weil ich überzeugt bin, in dieser Intensität gibt es nicht so viele Unternehmen.
Ja, cool. Jetzt hast du gerade gesagt, damals, als du reingekommen bist, war dir so 35 Mitarbeiter. Das heißt, in den letzten 20 Jahren seid ihr ja schon ganz schön gewachsen, ne? Von 35 auf jetzt über 200. Ist ja nicht schlecht. Als Kernwert habt ihr tatsächlich bei euch stehen soziales Engagement. Prüft ihr denn bei den Einstellungen, also wenn es um potenzielle neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geht, ob das von den Werten her passt oder mal anders gefragt, da kommt jetzt so eine absolut spitzenmäßige Fachkraft, die perfekt passen würde, die aber sagt, nö, auch das mit dem sozialen Engagement, damit habe ich es nicht so. Wie entscheidet ihr dann oder wie würdet ihr dann entscheiden? Nehmt ihr die trotzdem?
Es ist für uns nicht Voraussetzung, dass man schon ganz viel soziales Engagement persönlich betrieben hat. Aber die Offenheit dafür ist eine Grundvoraussetzung. Das heißt, die Bereitschaft mitzumachen. Und wer sich darauf nicht einlassen mag, ist bei uns nicht an der richtigen Stelle. Und den würden wir trotz aller hohen fachlichen Qualifikationen auch nicht einstellen. Denn dieses soziale Engagement ist ein Stück weit auch Kitt in der Belegschaft. Also das, was uns zusammenhält, das, was uns vereint, worüber wir gerne sprechen, woran wir uns entwickeln. Und höher, schneller, weiter, also eine rein fachliche Entwicklung, um vielleicht auch hierarchisch schnell voranzukommen, passt nicht zu unserer Unternehmenskultur und dem, was wir hier leben. Insofern würde ein solcher Bewerber hier nicht glücklich werden und wir würden mit ihm auch nicht glücklich werden. Da finde ich, muss man ehrlich sein, auch im Bewerbungsprozess.
Hattet ihr solche Fälle schon mal, dass das mal vorgekommen ist und dass er es so später gemerkt hat, passt nicht so, vielleicht wäre es besser, man geht wieder getrennte Wege?
Man merkt das zum Teil tatsächlich schon im Bewerbungsprozess. Mhm. Und wir sind da immer sehr ehrlich und sprechen das auch offen an. Ich meine, im Ruhrgebiet, glaube ich, ist es ohnehin Usus, sehr offen und klar zu kommunizieren, selbst wenn es eckig und kantig rüberkommt. Aber man weiß, worauf man sich einlassen würde. Und insofern haben wir selten den Fall gehabt, dass Mitarbeitende so überhaupt nicht bereit waren, sich auf soziale Engagement einzulassen. Dennoch gibt es natürlich, alles andere wäre jetzt Schönfärberei, immer mal wieder auch Mitarbeitende, die zu diesem Gesamtwertekanon, den wir haben, da gehören ja noch vier andere Werte dazu, die dazu nicht passen. Und das merkt man tatsächlich oft erst, wenn man miteinander arbeitet, im besten Fall in der Probezeit. Und ich sage immer, wir haben kein zweites Leben im Schrank. Da sollte weder jemand, der merkt, dieses Unternehmen passt, mit seiner Haltung fordern und fördern, in den Fokus zu stellen, nicht zu mir, sollte sich nicht zu lange verbiegen, sollte dann einen anderen Weg suchen. Deshalb ist er ja kein schlechter oder falscher Mensch. Es passt einfach nicht. Und auch wir sind im Notfall bereit, das offen anzusprechen und auch die Konsequenzen zu ziehen.
Ja, mir ist auch was aufgefallen. Bei euch in der Unternehmensphilosophie steht als erstes Sinnorientierung statt Gewinnmaximierung. Das klingt ja super. Aber bei euren Werten steht als erstes der Wert Leistung. Ist das nicht auch irgendwo ein Widerspruch oder kommt es da nicht mal zu Konflikten womöglich? Weil ne, ich kann ja auf der einen Seite nicht Leistung fordern. Auf der anderen Seite sage ich aber, ne, die Sinnorientierung ist wichtiger als die Gewinnmaximierung. Könnte doch sein, dass es da mal Konflikte gibt. Oder wie sieht das aus bei euch in der Praxis?
Ich verstehe das, dass auf den ersten Blick so wirkt. Wenn man genauer hinschaut, ist es nicht so. Aber ich erläutere das gerne.
Ja, auf jeden Fall.
Letztendlich ist es so, dass wir ja ein inhabergeführtes Unternehmen sind und deshalb keine Shareholder-Interessen zu bedienen haben. Deshalb ist Gewinnmaximierung nicht das oberste Ziel. Zumal, wie ich eingangs erwähnte, der geschäftsführende Gesellschafter selbst diese Kultur geschaffen hat und leben möchte. Das heißt, ihm ist es sehr, sehr wichtig, dass auch soziales Engagement gelebt wird und dass wir vor allem, ganz, ganz wichtiger zweiter Aspekt, uns an unseren Kunden und deren Bedürfnissen orientieren. Denn für die sind wir letztendlich da. Für die wollen wir bestmögliche Produkte schaffen. Aber innovativ zu sein im Bereich der Produktentwicklung und auch soziales Engagement in dem Maße zu ermöglichen, in dem wir es leben wollen, ist nur möglich, wenn wir gute Leistungen bringen, wenn wir wachsen und uns weiterentwickeln. Denn wir haben gesagt, wir spenden jährlich 20% unserer Erträge. Und dass wir es prozentual festgeschrieben haben, lässt natürlich den Umkehrschluss zu, je höher unsere Erträge werden, umso mehr können wir auch tatsächlich an die Gesellschaft zurückgeben. Und ich würde sagen, meinem Dafürhalten nach werden die gesellschaftlichen Probleme größer. Wenn ich hier in Dortmund vor Ort sehe, wie die Situation vor allem auch für Kinder und Jugendliche sich in den letzten Jahren verschlechtert hat, um nur ein Beispiel zu nennen, denke ich, dass es hier genügend Bedarfe gibt, bei denen wir eine wichtige Rolle spielen können. Die Politik alleine, die Stadt alleine wird das alles nicht bewältigen können. Und so haben wir schon vor ungefähr 3 Jahren eine Stelle geschaffen, die sich ausschließlich um sozialunternehmerisches Engagement kümmert, sich also vernetzt mit der Stadt, aber auch mit NGOs, mit Stiftungen, mit Unternehmern, um letztendlich miteinander im Gespräch herauszufinden, wo wir als Unternehmen, aber vielleicht auch andere Unternehmen einen sinnvollen Beitrag bringen können. Und wie gesagt, ohne Geldmittel geht es nicht. Insofern ist die Anforderung Leistung, und ich finde auch, dass Leistung etwas ist, zumindest sehe ich das persönlich so, was immens viel Freude machen und motivieren kann, wenn man nicht so eine Leistung in einem Job macht, der 0815 ist. Also mein Ding wäre es nicht. Es gibt auch Menschen, die möchten ganz kalkulierbare Arbeit. Aber was mir immer Freude gemacht hat, war gestalten zu können. Also letztendlich auch Ideen einbringen zu können, Dinge auszuprobieren. Und dafür braucht es letztendlich auch finanzielle Mittel. Denn wir sagen, Neues auszuprobieren hat ja beide Optionen. Es funktioniert, dann kann es einen immensen Mehrwert schaffen. Es kann aber auch mal nicht funktionieren. Und dafür braucht man halt ein bisschen Puffer. Und so ist das ein Schwungrad, würde ich sagen, mit Leistung, sozialem Engagement und dem, was wir für unsere Kunden leisten wollen, was sich gegenseitig selbst bestärkt.
Es steckten da schon wieder ganz viele Sachen drin, wo ich sofort Fragen im Kopf hatte. Ich gehe nur mal ganz am Anfang, was du gesagt hast, weil du sagtest, ihr wollt das bestmöglich für eure Kunden entwickeln. Da habe ich jetzt aber das Gefühl, das seht ihr als eure eigentlichen Kunden, den Endkunden, der dann nämlich letztendlich diese Wundpflaster benötigt. Oder habe ich das falsch verstanden?
Auch das ist ein wenig komplexer. Natürlich ist es so, dass diejenigen, die mit den Patienten, die Wunden haben, arbeiten, also die Mitarbeitenden in Arztpraxen, Pflegediensten, in Apotheken, dass die möchten, dass es ihren Patienten bzw. aus Sicht der Apotheken ihren Kunden gut geht, dass die Wunden heilen. Und das heißt, wenn wir Produkte liefern, die diese Wundheilung fördern, vielleicht auch besser als Wettbewerbsprodukte, mindestens aber genauso gut, dann ist das auch in deren Interesse. Denn man ergreift keinen Beruf in dieser Branche, wenn man nicht als einen Grundmotivator hat, Menschen helfen zu wollen. Abgesehen davon spielt für uns nicht nur eine Rolle, dass die Produkte gut helfen, Wunden zu heilen, sondern auch, dass sie anwendungsfreundlich sind. Und das ist immens wichtig, zum Beispiel für Arztpraxen und Pflegedienste, die ja unter einem extremen Zeitdruck stehen. Und wenn die erst lange basteln müssen, um eine Wunde vielleicht auch an einer schwer zu versorgenden Körperstelle zu versorgen, dann nimmt denen das ganz viel Zeit, die sie eigentlich nicht haben. Ja. Und wir versuchen halt durch gute Applikationsmechanismen oder auch, indem wir mit diesen Healthcare Professionals gemeinsam Produkte entwickeln. Also man würde es neudeutsch Co-Creation nennen. Wir versuchen dadurch Produkte zu entwickeln, die anwendungsfreundlich sind, die schnell angewendet werden können und gute Heilungserfolge versprechen. Also es kommt unterm Strich allen in der Kette zugute, nicht zuletzt natürlich auch uns. Ich finde, das darf man auch klar ansprechen, weil sich Produkte, die gut funktionieren, nicht nur im Sinne von Wundheilung, sondern auch Anwendung, durchsetzen und dadurch halt auch eine größere Marktrelevanz gewinnen.
Passiert das dann auch auf dem Markt, dass eure Produkte von dem Endkunden wiederum ja quasi gefragt werden oder angefordert werden, dass sie sagen, wir hätten aber gern wieder das, weil das hat beim letzten Mal so super funktioniert?
Definitiv werden Produkte in den Apotheken ja auch von Endverbrauchern eigeninitiativ ausgewählt sozusagen. Also wir haben in ungefähr jeder dritten Apotheke einen großen Aufsteller, an dem Verbandstoffe für die Versorgung akuter Verletzungen sind. Akute Verletzungen kann man ja schnell mit Leben füllen. Also ich verbrenne mich zum Beispiel beim Bügeln oder ich schneide mir beim Kochen in den Finger oder verletze mich bei der Gartenarbeit, stürze mit meinem Mountainbike, was auch immer. Also das sind akute Verletzungen und da wählen die Endverbraucher häufig in der Freiwahl in den Apotheken von sich aus Draco-Produkte. Diejenigen, die chronische Wunden haben, haben sich oft vorher gar nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt, bekommen dann das eine oder andere Produkt verordnet und im Verlauf der Behandlung stellt dann derjenige, der die Wundversorgung vornimmt, also entweder Arzt oder medizinische Fachangestellte oder auch eine Pflegefachkraft fest, ob ein Produkt funktioniert oder nicht. Und man kann jetzt nicht per se sagen, dass Draco bei allen Wunden funktioniert, weil menschliche Haut ist individuell und sehr unterschiedlich. Aber wir haben für sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Wunden gute Lösungen. Und ich denke, wenn ein Patient gute Erfahrungen mit Rako gemacht hat, dann wird er sicherlich dem Arzt auch sagen, das hätte ich gern wieder. Und aus ärztlicher Sicht dürfte insofern nichts dagegen sprechen, als wir diesen uns selbst auferlegten Auftrag, Wunden bezahlbar zu heilen, ernst nehmen und unsere Produkte deutlich günstiger als die Wettbewerbsprodukte anbieten, sodass ein Richtgrößenvolumen dadurch nicht belastet wird.
Es ist schon krass, was ihr schafft. Also auf der einen Seite die Sinnhaftigkeit, auf der anderen Seite, dass ihr auf dem Markt gut aufgestellt seid, tatsächlich das Geld verdient. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was so mein ursprüngliches Thema ist. Tatsächlich hat ja euer Inhaber, der Stefan Kohorst, in eurem tollen Unternehmensvideo den schönen Satz gesagt, Purpose ist bei uns kein Bullshit. Und dann folgt auch direkt darauf der Beweis, nämlich ihr beschäftigt Menschen mit Behinderung, seid also auch ein inklusives Unternehmen. Und dann, das hast du gerade schon so wie in so einem Nebensatz mal eben so gesagt, ist ja auch selbstverständlich für jedes Unternehmen, ne? Spendet ihr 20% des Gewinns für gemeinnützige Projekte. Wie oft seid ihr eigentlich dafür schon als bekloppt deklariert worden, dass ihr das macht?
Kommt immer mal wieder vor, aber interessiert uns wenig, weil wir überzeugt davon sind, dass das der für uns richtige Weg ist.
Aber diese Geschichte mit Menschen mit Behinderungen, ne, das schreibt ihr auch auf eurer Website, das Miteinander für Menschen mit und ohne Behinderung kann ein Gewinn für alle Beteiligten sein. Wir haben selber mal hier in Hennef mit der Stadt Hennef zusammen so ein Inklusionsprojekt gemacht, wo wir Unternehmen davon überzeugen wollten, inklusive Arbeitsplätze zu schaffen. Wir sind dann auf verschiedene, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten gestoßen. Zum einen haben wir Unternehmen hier gefunden, die wir auch so als Vorzeigeunternehmen dann mitgenommen haben, die das gemacht haben. Aber letztendlich war die Veranstaltung ein totaler Flop. Wir haben da tolle Leute zusammengebracht, aber es waren am Ende tatsächlich nur zwei Unternehmen da, die gesagt haben, ja, wir gucken uns das mal an. Obwohl wir da wirklich ein super Panel hatten mit lauter Leuten, die sagten, wie super easy das ist, wie toll das ist, was man für einen Gewinn als Unternehmen davon hat und so weiter und so weiter. Das heißt, es gab eine ganz hohe Ablehnung eigentlich dagegen. Und was uns aufgefallen ist, ist, dass die Menschen entweder, also die Leute in den Unternehmen entweder eine hohe intrinsische Motivation haben, da was zu machen, oder wenn sie die nicht haben, dann machen sie auch nichts. Dann sind eben die Widerstände unheimlich groß. Wie sieht das denn da bei euch aus? Wie seid ihr denn da drauf gekommen, dass das auch ein Riesengewinn sein kann, als inklusives Unternehmen unterwegs zu sein?
Wir haben ja zunächst mal unsere Produkte in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen verpacken lassen und hatten dadurch erste Kontaktpunkte zu Menschen mit Behinderungen. Wir tun das übrigens auch heute noch, wobei es wirtschaftlichere Alternativen gäbe, die Produkte verpacken zu lassen. Aber wir tun es aus Überzeugung, weil wir wissen, wie wichtig Rhythmus und Struktur im Arbeitstag und auch eine sinnhafte Tätigkeit auch für Menschen mit Behinderungen ist, sodass wir dauerhaft ungefähr 550 und in Spitzenzeiten sogar über 1000 Menschen mit Behinderungen mit diesen Verpackungstätigkeiten auslasten. Und der nächste Schritt war im Endeffekt zu sagen, Mensch, gibt es denn da nicht Menschen mit Behinderungen, von denen die Betreuer in den Werkstätten sich vorstellen könnten, dass diese Menschen auch in der freien Wirtschaft arbeiten? Und da gab es immer mal wieder Rückmeldungen, wir haben hier jemanden, der zu euch passen könnte. Und wir haben dann Praktika angeboten. Nicht Praktika für 2-3 Wochen, sondern tatsächlich auch für ein paar Monate. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass das wunderbar funktionieren kann. Derjenige, der am längsten bei uns ist, ist seit rund 15 Jahren als Dauerpraktikant im Unternehmen. Wir hätten ihn auch gerne fest eingestellt, aber er schätzt die Absicherung, die er durch seine Behinderung und zunehmende Erkrankungen, die dadurch bedingt sind, er schätzt die Absicherung über die Werkstatt und hat gesagt, ich bleibe lieber als Dauerpraktikant bei euch, also hat es wunderbar funktioniert. Es gibt Personen, bei denen funktioniert es für ein paar Jahre. Menschen mit Behinderungen sind oft auch sehr vulnerabel, also viel sensibler, wenn sich etwas in ihrem persönlichen Umfeld ändert, sodass etwas, was jahrelang funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Und sei es nur, dass vielleicht die Senioreneltern irgendwann sterben und sich dadurch das Lebensumfeld dieser Menschen mit Behinderungen ändert, sodass wir halt auch Menschen dann hier hatten, die 3, 4, 5 Jahre wunderbar hier gearbeitet haben, wo es dann gar nicht mehr passte. Und manchmal kommen auch Praktikanten, wo man schon während des Praktikums feststellt, das ist eine Überforderung, entweder für die Menschen selber, die bei uns dann ihr Praktikum absolvieren, oder für uns, weil wir nicht leisten können, denen das Umfeld zu geben, was eine Werkstatt hat. Da gibt's ja immer noch bei allem Bemühen Unterschiede, wo man dann sagen muss, nee, dann passt's halt nicht und dann ist das kein Weg, den wir weiter gemeinsam gehen. Denn es ist definitiv so, dass Menschen mit Behinderungen hier natürlich auch unter dem Anspruch stehen, ihren bestmöglichen Beitrag zu bringen. Deren 100% sind vielleicht nicht die 100% einer Person, die den gleichen Job macht und keine Behinderung hat, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben wir auch da einen Leistungsanspruch und sind bereit zu unterstützen. Wir haben auch zum Teil Arbeitsmittel darauf abgestimmt, dass es funktionieren kann, für einen Menschen mit Behinderung hier zu arbeiten. Und wie gesagt, wir lernen daraus, auch im Miteinander. Wie ist das, wenn man eine Einschränkung hat? Und welches Miteinander kann es trotzdem geben, was bereichernd ist? Es ist ja auch eine Art von Perspektivwechsel, wenn man diese Arbeit möglich machen will. Und wir haben immer mal wieder auch Leitungskräfte, die eigeninitiativ sagen, ich möchte da mehr machen. Also auch eine Leitungskraft, an die ich konkret denke, die im letzten Jahr gesagt hat, ich will mal schauen, ob ich von einem Berufsförderungswerk einen jungen Menschen für uns gewinnen kann, der dort eine Ausbildung macht und der letztendlich in Kooperation mit uns hier noch viel näher an so einen üblichen Arbeitsalltag heranrücken kann. Und das hat funktioniert. Und wir freuen uns darüber, solche Chancen zu geben. Also das ist letztendlich etwas, was bereichernd ist. Und um auf deine ursprüngliche Frage vielleicht nochmal einzugehen, die ich zumindest implizit rausgehört habe, Jürgen, glaube, man muss sich darauf einlassen, bereit sein, es zu versuchen. Wir haben Menschen, die Praktika gemacht haben, in feste Anstellungsverhältnisse übernommen, weil wir den Eindruck hatten, das funktioniert sehr gut. Und dann sollen die auch die gleichen, ja, die sollen letztendlich hier die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen haben. Ich glaube, wenn man es mit Praktika ausprobiert, geht man als Unternehmen gar keine großen Risiken ein, weil dann kann man sich, wenn es nicht passen sollte, was eben auch vorher oft nicht abzuschätzen ist, durchaus ja wieder voneinander trennen, ohne größeren Schaden anzurichten.
Das ist tatsächlich eine super Idee, die ich mal mitnehmen werde und die ich auch mal weitertragen werde, denn das Thema ist nach wie vor hier aktuell und da wird immer noch versucht, was zu bewirken und die Idee mit dem Praktika finde ich wirklich super. Danke dafür. Ich hatte tatsächlich damals in meinem Buch Sinnstifter den Boris Thomas drin von Lattoflex. Die stellen ja diese Lattenroste her und die haben das auch gemacht, dass die mit der Lebenshilfe zusammen Menschen mit Behinderung in die Produktion aufgenommen haben, weil auch Boris Thomas der festen Überzeugung war, so wie ihr das ja auch sagt, so eine Struktur, so eine tägliche Struktur bringt den einen ja am meisten und Wertschätzung lässt diese Menschen auch über sich hinauswachsen. Und der hat dann auch gesagt, wir haben unglaublich viel gelernt dadurch, weil wir auch unsere Produktion teilweise umbauen mussten, wenn eben bestimmte Dinge auf eine bestimmte Richtung kommen müssen. Wie macht man das eigentlich, wenn jemand links und rechts nicht auseinanderhält? Kann, dann haben sie mit Farben experimentiert, mit Tönen experimentiert. Hattet ihr solche Sachen auch, die ihr dann da in der Produktion mal so umstellen musst oder so ganz neue Learnings?
Wir haben zum Beispiel einen Scanner eingeführt, den man an einem Unterarm fixieren kann, also den man letztendlich mit einem Klettverschluss da fest anbringen kann, um jemandem, der eine motorische Einschränkung hat, zu ermöglichen, in Lager und Logistik mitzuarbeiten. Es ist so, dass wir in den Werkstätten selbst auch beobachten, was getan wird, um Menschen die Verpackungstätigkeiten zu ermöglichen. Du sagtest gerade Rechts-Links-Schwäche. Es gibt ja auch Menschen, die können nicht bis 10 zählen, die sollen aber 10 Piratoplast-Augenpflaster in eine Banderole packen. Und da arbeitet man dann mit etwas, was so Setzkästen vergleichbar ist, mit 10 Fächern. Und die wissen ja, wenn in jedem Fach ein Augenpflaster liegt, dann habe ich genau die Menge, die in so eine Banderole hineingesteckt werden muss. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, fordert zum Teil unsere Kreativität. Aber auch da sind ja die Werkstätten immens wertvoll, weil wir dort ja auch Ansprechpartner haben, die sehr erfahren sind und auch an uns Ideen weitergeben können, wie man vielleicht auch schwierige Arbeitssituationen so umgestalten kann, dass sie dann nicht mehr schwierig sind.
Da wird irgendwie so kreatives und innovatives Denken auf eine ganz andere Art und Weise mal geschult. Aber ich denke mal, das wird sich mit Sicherheit auf das tägliche Arbeiten dann auswirken. Gehe ich mal jetzt von aus, dass das so sein wird, oder?
Definitiv. Also wir haben ja auch Freude. Das hat ja auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Wenn wir durch kreative Ideen jemand anderem, der sonst vielleicht nicht die Möglichkeit hätte, bei uns zu arbeiten, die Möglichkeit geben, sich hier einzubringen. Und es geht immer um Begegnung auf Augenhöhe. Also wir möchten nicht von oben herab Almosen geben, auch nicht im übertragenen Sinne Almosen geben, sondern wir möchten mit Menschen mit Behinderungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und das bekommen wir auf die Art hin. Und wir lernen selber, auch abgesehen von diesem Perspektivwechsel ganz viel, allein schon, weil viele Menschen mit Behinderung sehr direkt sind. Die geben dir eine direkte Rückmeldung. Die sagen auch, ey, da bin ich schneller als du. Oder nee, das hast du jetzt nicht richtig verpackt, wenn man mal deren Arbeiten dann übernimmt. Und wir versuchen das auch zu fördern. Es gibt ja einmal im Jahr, ich glaube, es ist immer im Herbst, den Schichtwechsel, wo Menschen aus Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Mitarbeitende aus der freien Wirtschaft ihren Arbeitsplatz tauschen. Da haben wir jetzt im 2024 im zweiten Jahr mitgemacht. Und das ist total spannend, mit welchen Erfahrungen dann auch unsere eigenen Mitarbeiter zurückkommen aus der Werkstatt. Aber auch wie es ist, dann mal eine Gruppe von 5 Menschen mit Behinderungen hier an einem Tag intensiv zu involvieren. Also es sind spannende Lernerfahrungen. Und du sagtest Rhythmus und Struktur. Das ist das eine. Das andere ist Sinnhaftigkeit. Und ich erinnere mich extrem gerne an eine Begegnung mit einer Dame, die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen arbeitete, eine Nachbarin, die sagte, du, wir verpacken doch eure Pflaster. Ja, sag ich, das macht ihr. Ich habe die jetzt unten bei uns im Dorf in der Apotheke gesehen. Die werden ja richtig verkauft. Ich habe gesagt, ja klar, werden die verkauft. Und du sahst ihr am Körper, an der Körperhaltung an, sie richtete sich auf, die wurde größer, die hatte ein Strahlen, ein Leuchten in den Augen. Und das hat uns natürlich auch nochmal klar gemacht, wie wichtig es ist, dass die Menschen mit Behinderungen wissen, das ist nicht eine Beschäftigungstherapie, die schaffen Wert an der Stelle. Und es kommt auch immer mal wieder ein Impuls, dass die schauen wollen, wie wir mit diesen Produkten weiterverfahren, und das versuchen wir zu ermöglichen.
Das ist übrigens eine Erfahrung, die wir auch ganz generell gemacht haben. Wir haben früher ja auch Unternehmen in Sachen Kommunikation beraten, und wir haben immer wieder festgestellt, dass so oft gerade in Produktionsunternehmen die Mitarbeitenden überhaupt nicht wussten, wofür sie diese Dinge überhaupt machten, gerade wenn das so C-Teile oder irgend sowas war. Und in dem Moment, wenn man denen mal gezeigt hat, guck mal, ihr sorgt dafür, dass ihr zum Beispiel mit so Hydraulikverschraubungen, dass so ein Karussell funktioniert, dass so ein Parkhaus funktioniert, wo es was über Hydraulik funktioniert, eine Hebebühne in einer Opernbühne bis hin zu Kraftwerken, da haben die plötzlich ihre Produkte ganz anders gesehen. Und das finde ich eigentlich eine tolle Idee, dann den Menschen auch zu zeigen, was machen wir denn eigentlich mit diesen Produkten? Was bewirken denn diese Produkte? Und wir alle helfen damit, dass es Menschen besser geht. Das ist natürlich, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das wirklich etwas ist, was dann den Spaß an der Arbeit auch nochmal zusätzlich fördert. Ja, jetzt haben wir ganz viel über eure Sinnhaftigkeit gesprochen. Das ist sensationell. Also ich habe, muss ich wirklich sagen, selten bisher ein Unternehmen gehabt, wo das so stark gelebt wird wie bei euch. Aber wie sieht das denn mit dem anderen Thema bei euch aus? Wie sieht es denn bei dem Thema Nachhaltigkeit aus? Ist das, es wird ja auch ein immer wichtigeres Thema. Ich habe gelesen, beim eurem Neubau habt ihr da schon ganz viel auch gemacht und umgesetzt. Ihr seid seit 2019, glaube ich, in Dortmund. Ne? Da habt ihr dann auch Solarenergie auf dem Dach. Einiges andere. Schaut ihr denn auch bei der Produktion, ob ihr da nachhaltig produzieren könnt? Oder ist das auch schwierig in eurer Branche?
Letztendlich liegt der Fokus, wenn man jetzt auf diese klassischen CSR, ESG, wie auch immer wir es abkürzen wollen, Themen schaut, im sozialen Bereich. Dennoch lassen wir die Nachhaltigkeitsthemen nicht außer Acht. Wir haben den großen Vorteil, dass wir, das geschieht allerdings auch bewusst, 95% unseres Umsatzes mit Produkten machen, die in Deutschland oder in Europa hergestellt werden. Das heißt, dadurch hat man schon viele Themen nicht, die andere Unternehmen haben, die sehr viel Importe haben, gerade dann aus
Lieferkette und
genau, ganz genau. Und diejenigen, die unsere Produktionspartner sind oft auch Entwicklungspartner. Das heißt, wir haben einen sehr regelmäßigen Austausch mit diesen Unternehmen. Wir sind auch vor Ort. Wir schauen, wie die agieren. Und Nachhaltigkeitsthemen bekommen natürlich immer mehr Bedeutung. Und wir schauen da nicht weg. Wir versuchen im Kleinen hier auf diese Themen zu achten. Du erwähntest Solaranlagen. Wir haben eine Eisspeicherheizung, die auch unter Nachhaltigkeitsaspekten sehr viel Sinn macht. Wir schauen schon darauf, auch dass unsere Fahrzeugflotte mindestens Hybrid, wenn nicht sogar E ist. Also das sind Themen, die wir angehen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mit dem gleichen Nachdruck wie die sozialen Themen. Fokus bedeutet halt Fokus, nämlich von einem sehr, sehr viel und sehr intensiv zu tun, heißt aber nicht, die anderen Dinge zu vernachlässigen. Also wir sind da am Ball, aber eben nicht mit unserem Schwerpunkt, mit unserer Schwerpunktaufmerksamkeit.
So, jetzt kommen wir auch langsam zu Ende diesen Teiles. Ich wollte dich noch eine Frage fragen. Was ist denn dein persönliches Warum? Welchen Grund hast du, jeden Tag aufzustehen und ja, arbeiten zu gehen?
Eigentlich könnte ich sagen, da haben wir ja jetzt schon drüber gesprochen.
Das stimmt. Aber trotzdem, manchmal so ganz persönlich formuliert, ist es nochmal vielleicht was anderes.
Ja, letztendlich, wir haben ja für das Unternehmen unser Warum definiert. Unbezahlbar heilen hatte ich, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal erwähnt. Und das zweite ist halt das, worüber wir ausgiebig gesprochen haben, nämlich, dass wir soziales Engagement und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang bringen wollen. Aber die dritte Antwort ist, dass wir sinnvolles und leidenschaftliches Arbeiten ermöglichen wollen. Und abgesehen von diesen ersten beiden Punkten, die mich definitiv antreiben, ist es so, dass ich hier jede Menge Möglichkeiten hatte, während der letzten 19 Jahre Ideen einzubringen, zu gestalten, Dinge auszuprobieren. Und das motiviert und macht immens viel Freude und ist sicherlich über dieses ganze kulturelle Thema hinweg ein wichtiger Aspekt. Ich freue mich aber auch auf die Menschen, die hier arbeiten, mit denen ich täglich zu tun habe. Uns verbindet ein Mindset, gerade weil wir auch im Bewerbungsverfahren schon darauf achten, Menschen zu gewinnen, die unsere Grundhaltung teilen. Also es ist hier keine komplette Gleichmacherei, Harmoniegedusel und erst recht nichts, was Richtung Sekte geht. Ich glaube, das muss man sagen, weil solche Fragen werden uns tatsächlich manchmal gestellt. Nein, aber es ist ein gemeinsames Mindset und es macht wahnsinnig viel Freude, hier mit vielen Menschen umgeben zu sein, die aus einer ähnlichen Perspektive aufs Leben, auf die Arbeit schauen, die einen Beitrag bringen wollen und beflügelt auch mich in meinem täglichen Tun.
Ich würde mich ja glatt bei euch bewerben. Ihr sucht, glaube ich, sowieso gerade jemand für die Geschäftsführung, aber das ist blöderweise für kaufmännische Leitung, das ist mit Finanzen und dergleichen, ist so gar nicht meins. Deswegen habt ihr Glück gehabt, dann bewerbe ich mich leider nicht. Aber das, ansonsten würde ich
sofort... Ob das Glück oder Pech ist, Jürgen, wir kennen uns nicht gut genug, als dass ich das beurteilen könnte. Ich hoffe aber, dass wir für die Stelle einen guten Bewerber finden und es spricht ja nichts dagegen, dass wir auf andere Art und Weise weiter intensiv miteinander arbeiten.
Genau, und alle, die jetzt angefixt sind und das denken, oh wow, das Unternehmen möchte ich angucken, da würde ich mich vielleicht selber bewerben. Ihr bekommt natürlich den Link zum Unternehmen in den Shownotes und findet dort alles und könnt euch das mal anschauen. Und ja, dann einfach, ich glaube, du bist sogar die Verantwortliche dafür, für diese Stelle. Hab ich
das ist richtig,
gesehen.
Ja.
Genau, also,
ich freue mich auf die Bewerbung.
Da werden jetzt bestimmt massenweise reinkommen. Jetzt noch, bevor wir zu euren Mitarbeiterinnen kommen, nur noch eine Frage. Bist du auch der Überzeugung, dass Reichtum dazu verpflichtet, Gutes für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl zu tun?
Verpflichtung ist immer so ein wahnsinnig großes Wort. Also ich finde, wenn man viel bekommt, sei es durch gutes Wirtschaften, sei es aber auch, weil man in der richtigen Zeit im richtigen Land geboren ist, wo es einem gut geht, dann sollte man es als Selbstverpflichtung sich auferlegen, etwas zurückzugeben. Und insofern würde ich Reichtum verpflichtet schon unterschreiben, weil ich denke, das ist etwas, was vielleicht viel mehr mit Humanität zu tun hat als mit wirtschaftlichem Denken. Aber wir sind Menschen und wir sollten nicht vergessen, dass wir auch für andere Menschen Gutes bewirken können, damit die ein besseres Leben führen können. Wenn wir die Möglichkeiten haben, meines Erachtens sollten wir uns diese Selbstverpflichtung auferlegen.
Wow, sehr cool. Ganz, ganz schönes Abschlussstatement. Vielen Dank dafür. Ja, Bianca, herzlichen Dank. Jetzt kommen wir aber zum Faktencheck. Das heißt, jetzt kommen 2 deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und dann wollen wir mal gucken, was die zu Dr. Ausbüttel sagen. Gehst du jetzt raus oder bleibst du denen im Nacken? Es muss jetzt natürlich alles ganz offen bleiben, ne?
Also im Nacken bleiben ist nie so mein Ding.
Okay.
Insofern sollen die sich frei fühlen, hier ganz offen auf deine Fragen zu antworten. Ich habe da auch keinerlei Bauchschmerz, weil ich denke, da schon sehr authentisch zu sein und dir keinen Quatsch erzählt zu haben.
Das glaube ich auch nicht.
Faktencheck heißt ja Faktencheck, damit du das nochmal neutral und unabhängig von mir prüfen kannst. Ja, und dabei weiterhin viel Freude. Danke, dass ich dabei sein durfte bis hierher. Und ich schicke dir die beiden mal rein.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Hat schon jetzt sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, Jürgen. Tschüss.
Tschüss.
Gewinn mit Sinn. Ausrichtung mit Erfolg.
So, jetzt sitzen hier zwei Mitarbeiter, beziehungsweise ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, und zwar einmal die Felicitas Schendl. Sie ist Post-Market Surveillance Managerin, und der Sebastian Groß, im digitalen Marketing ist er beschäftigt. Hallo an euch beide und danke, dass ihr mitmacht beim Faktencheck, was wir gerade gehört haben.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir dabei sein können. Danke.
Ich habe gesehen, dass die Felicitas ist schon seit 2006 bei Dr. Ausbüttel, eigentlich genauso lange dann wie die Bianca Detmer.
Ne? Genau, die ich habe sogar noch ein paar Monate vor ihr angefangen.
Okay.
Ich habe zum 1.1. angefangen, also jetzt 19 Jahre.
Und wie seid ihr zu Dr. Ausbüttel gekommen? Was waren eure Beweggründe? Vielleicht erstmal die Felicitas, dann der Sebastian.
Also da muss ich ganz ehrlich gestehen, damals, so vor 19 Jahren, hat man noch in so einem Wochenblättchen irgendwie Stellenanzeigen gesehen. Ich habe vorher eine Ausbildung bei einem großen Möbelhaus in Bochum gemacht und die haben mich aber nicht übernommen und ich habe halt überlegt, naja, was will ich jetzt eigentlich machen, und habe das gelesen, diese Anzeige von Dr. Ausbüttel, und da stand drin, sie suchen Mitarbeitende, die zum Lachen nicht in den Keller gehen, und da habe ich gedacht, ach, das hört sich irgendwie nett an. Ich kannte das Unternehmen nicht, obwohl wir damals in Witten gewohnt haben und das Unternehmen ja auch damals den Firmensitz in Witten hatte, und bin dann einfach dahin und es hat funktioniert. So bin ich zu Dr. Ausbüttel gekommen.
Das ist schon mal ein relativ ungewöhnlicher Satz für eine Stellenanzeige. Das findet man ja selbst heute noch eher selten, dass gefragt wird, ob man nicht zum Lachen in den Keller gehen möchte. Nee, muss. Ja, und Sebastian, bei dir, du bist seit 2020. Es ist jetzt ein bisschen kürzer. Wie bist du hingekommen? Hast du auch auf so eine Stellenanzeige dich hinbeworben oder wurde dir das empfohlen oder wie kam es?
Ja, das ist richtig. In gewisser Weise empfohlen. Sagen wir mal so, meine Frau hat mir ein bisschen Druck gemacht. Die meinte, Sebastian, jetzt, oder Basti, mach doch mal echt einen Job mit ein bisschen Sinn. Und sie ist Kinderkrankenschwester und sie geht halt jeden Tag mit dem Lachen zur Arbeit, mit Freude im Herzen, mit Licht im Auge, also ein ganz offenes Herz, und bin immer wieder froh, dass ich mit ihr verheiratet bin. Und sie kam jetzt auch 3 Tage wieder aus dem Spätdienst und berichtet davon. Und ich war vorher in der Autotuning-Branche und konnte natürlich nicht so spannende Sachen berichten. Und dann sagte sie, ich merke, du bist unzufrieden. Komm, jetzt suchen wir mal nach Jobs mit Verantwortung, mit Sinn, mit Aufgabe, mit Mission. Und Dr. Ausbüttel ist mir schon immer mal ein bisschen im Auge geblieben. Und ich hatte vor allem diese Piratenpflaster vor meinem geistigen Auge. Und dann ergab sich, dass eine Stelle ausgeschrieben war, und darauf habe ich mich beworben. Und es hat dann doch funktioniert. 2019 und 2020 habe ich angefangen.
Aber wenn deine Frau auch in dem Bereich tätig war, kannte die denn dann Dr. Ausbüttel schon als Hersteller von den Produkten?
Sie kannte das aus der Apotheke, ja, sie kannte das.
Aber das war nicht der Grund, dass sie gesagt hat, bewirb dich doch mal bei Dr. Ausbüttel, sondern das war dann wirklich ein Zufall, dass du dann da eine Stellenanzeige gefunden hast und dich beworben hast.
Sie kannte schon die Website, sie kannte die Botschaften, die dahinter stehen, und meinte ganz klar, das muss eine coole Firma sein. Versuch's und komm, wir schreiben das zusammen. Und ich war dann auch angefixt. Also das hat mir dann echt Freude gemacht, und ja, der Bewerbungsprozess hat mir recht gegeben, die Leute haben mir recht gegeben, und ich bereue es keinen Tag.
Wie erlebt ihr denn das Unternehmen? Also was macht diese Unternehmenskultur, auch dieser Fokus auf das soziale Engagement, was macht das mit euch und womöglich auch auf eure direkte Umgebung, also Familie, Bekannte, Freunde? Hat das da auch Auswirkung?
Durchaus. Also ich merke an mir selbst, dass ich schon einen anderen geschärften Blick in die Welt habe, dass ich versuche auch sozial mich stärker zu engagieren. Ich bin jetzt seit diesem Jahr Fußballtrainer für Kinder, für 11- bis 12-Jährige. Also man nimmt das schon mit, man saugt das auch so richtig auf. Und ich merke hier auch im Unternehmen, dass das ist hier kein egoistischer Haufen. Nein, wir sind hier wirklich wie in so einem kleinen Bienenstaat, würde ich es mal vergleichen. Versuchen wir an der richtigen Stellschraube zu drehen, um unserer Zielgruppe was Gutes zu tun. Und das merkt man eben auch, dass wir einen unglaublichen Draht zur Zielgruppe haben. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, das ist das erste Unternehmen, wo ich merke, die Zielgruppe ist zufrieden, die Produkte sind toll, wir leisten einen wertvollen Beitrag, die Patienten sind zufrieden. Also das ist ein rundum gutes Paket.
Und ich glaube auch, dieses Warum, das uns antreibt, Wunden bezahlbar heilen, das schwingt immer so mit, auch wenn man ja mit den Zielgruppen natürlich in den Austausch geht, man versucht wirklich etwas zu schaffen, sei es Produkte oder digitale Services, die für die einfach einen Mehrwert bieten. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas, das uns alle antreibt.
Wenn ihr so mitbekommt, jetzt in eurem Unternehmen 20% der Gewinne werden gespendet, kommt dann nicht manchmal doch der Gedanke, dass ihr so denkt, ach, die könnten uns auch dafür eine Gehaltserhöhung geben?
Nee, tatsächlich, also bei mir gar nicht. Wir hatten am Jahresanfang so eine Auftaktveranstaltung, wo wir, ich sag mal, so ein bisschen eingeschworen werden auf das Jahr, auf die Herausforderungen, die das Jahr vielleicht auch mit sich bringt und auch auf unsere Prioritäten, die wir in diesem Jahr verstärkt herangehen wollen. Und da war eine Schulleiterin aus einer Grundschule in Dortmund, also irgendwie schon sozialer Brennpunkt, muss man sagen. Sehr hoher Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund. Und das bewegt einen so sehr, dass man fast denkt, das reicht alles noch gar nicht, was wir machen. Ne? Also warum nur 20%? Weil man wirklich sieht, was wir damit erreichen können. Das ist wirklich etwas, was dann gerade so am Jahresanfang einen so ein bisschen ja darauf einschwört und was einen dann beschäftigt und mitnimmt. Deswegen ist das nicht so, dass ich sagen würde, ja, gibt uns doch die 20%.
Gerade dadurch, dass man ja sieht, was so passiert, gerade auch der neue Lernort, nur als Beispiel, das ist ein Ort in Dortmund-Scharnhorst, wo eben Jugendliche, die schwer es in der Schule haben, wie die hinkommen können, wo die in der Natur arbeiten können, wo die an Fahrrädern arbeiten können und können Geräte reparieren. Die haben es sonst schwierig und wir sehen, was da passiert. Und wenn man das als Mitarbeiter selber sieht, dann denke ich mir auch, hey, die haben das so viel mehr nötig. Wir können da so einen Unterschied machen, die von null auf ein bestimmtes Niveau zu heben. Dazu gehört gar nicht viel. Dazu gehört unsere Bereitschaft, aber eben auch finanzielle Mittel. Und das ist so erfahrbar und so cool, dass ich da voll dahinter stehe. Das ist einfach klasse.
Habt ihr auch das Gefühl für euch, dieses soziale Engagement, was ihr auch über das Jahr dann macht, bringt euch das persönlich weiter und wirkt sich das vielleicht auch auf euer Privatleben noch mit aus?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja schon auch über das Jahr verteilt in der Regel, so dass man immer wieder diese Kontaktpunkte hat. In meinem ja privaten Umfeld gibt es jetzt weniger Menschen mit Behinderungen oder Menschen aus sozial schwachen Schichten, so dass es ganz toll und wertvoll ist, mit diesen Menschen in Berührung zu kommen. Das ändert auch so ein bisschen natürlich immer so den Blickwinkel, weil ja ich jetzt wahrscheinlich schon eher privilegiert aufgewachsen bin, weniger ja mir Sorgen machen musste. Und wenn man das dann erfährt und auch sieht, wie viel Gutes man tun kann, dann ist es bei mir zumindest so, dass ich dankbar bin für meinen Werdegang, für all das, was ich geschaffen und erreicht habe, aber natürlich auch für das Unternehmen und dass ich ein Stückchen weit zurückgeben kann.
Ja, und als ich am neuen Lernort war, da haben wir einen Teich ausgehoben und als ich dann ungeduscht nach Hause kam, hatte das bestimmt eine Auswirkung auf mein privates Umfeld. Aber nein, Spaß beiseite, also es ist wirklich so, dass es das Mindset ändert. Ich will aber sagen, hier sind ja schon Menschen zusammengekommen, die das als Grundsatz begreifen. Also eine Entwicklung in der Richtung, dass ich glaube, dass hier Menschen noch erst dahin kommen müssen, sich auf Menschen mit Behinderung einzulassen oder auf Menschen in Not einzulassen. Ich glaube, das ist nicht mehr nötig bei allen, sondern eher so dieses nochmal in den Alltag integrieren, in die Arbeitswelt integrieren, auch sehen, was finanzielle Mittel, was unsere Arbeit für einen Unterschied macht. Okay, das kann man sagen. Aber grundsätzlich sind wir hier echt ein guter Haufen, der hilfsbereit ist, der füreinander einsteht und der einen Blick fürs sozial Schwache in jedem Fall hat.
Wie funktioniert für euch so die Zusammenarbeit mit den Menschen, die mit Behinderung bei euch kommen und arbeiten? Klappt das gut oder ist das auch wirklich mal so eine Gewöhnung, dass man erstmal gucken muss, oh, da muss ich mal schauen, wie ich da zurechtkomme? Weil die haben ja durchaus auch, je nachdem wie die so sind, eine ganz andere Art, mit einem umzugehen, ne?
Das stimmt, man darf da auch keine Berührungsängste haben, aber das ist ja so, jeder von uns hat ja so seine Eigenarten, ne? Und das ist natürlich bei den Menschen auch so, da muss man sich vielleicht drauf einstellen. Ich sehe das aber gar nicht problematisch. Wie gesagt, jeder von uns bringt da ja auch so gewisse Dinge mit, die ihn besonders machen, und das ist bei diesen Menschen natürlich genauso.
Ich hatte ja gerade bei eurer Chefin, der Bianca, schon von Boris Thomas vom Lattoflex erzählt, die ja auch ihre Produktion umgebaut haben, um Menschen mit Behinderung dort einzugliedern. Und der erzählte unter anderem dann auch, dass eben Kunden, die dann mal durch die Produktion geführt werden, damit leben müssen, dass sie mal ganz spontan umarmt werden. Kann das bei euch auch passieren?
Weniger, würde ich sagen. Aber wenn man jetzt mal in den Werkstätten ist für Menschen mit Behinderung, da ist das auf jeden Fall so. Oder bei den sozialen Einsätzen, da kommt das wirklich auch vor, weil die Leute sich natürlich freuen und ihre Freude so ausdrücken. Und da kriegt man vielleicht auch mal einen sehr feuchten Schmatzer auf die Wange gedrückt.
Da sagst du was Richtiges. Also ich, als wir die Begehung hatten dort in den Werkstätten, wurde ich tatsächlich umarmt. Und eine Dame, die dort arbeitete, kam auf mich zugerannt. Basti, schön, dass du da bist. Du warst doch gestern bei mir. Das konnte ich so nicht bestätigen, aber ich habe sie dann in dem Glauben gelassen. Es war trotzdem sehr herzlich. Und sie hat mir dann noch von ihrer Arbeit erzählt. Ich fand das toll, wie sie mit Leuchten in den Augen da von ihrer Arbeit berichtet hat. Und es war ein sehr warmer Empfang. Fand ich toll.
Ja, sehr, sehr cool. Kennt ihr eigentlich den Gallup-Report? Der Gallup-Report wird jedes Jahr erhoben seit 2001. Es ist auch so wird auch so als Engagement-Index bezeichnet. Und Gallup ist ja eine große Beratungsfirma und die macht das europaweit. Und da gibt es einen ganz interessanten Fakt. Und zwar, wenn man dann guckt, gibt es immer so im Schnitt 15-16% der Mitarbeitenden, die so als extrem engagiert fürs Unternehmen bezeichnet werden. Die geben so ihre 120%, gehen die Extrameile, sind also die, auf die so ein Unternehmen baut. Und dann gibt es immer so 65%, das sind so die 9-to-5er, die machen ihren Job, tun nicht weh, machen auch nichts falsch, alles okay. Und dann auch wieder so 16-17%, das sind die sogenannten 10-Mitarbeiter. Die haben eigentlich schon so innerlich gekündigt, sind auf dem Absprung und die kosten so ein Unternehmen auch richtig viel Geld. Das Faszinierende ist, dieser Report wird seit 2001 erhoben und es hat sich nie was getan an den Zahlen. Also es schwankt mal immer hier um 1%, 2% da, aber wenn man sich das so durch die jetzt über 20 Jahre anguckt, sind die Zahlen immer gleich. Jetzt meine Frage, wie würdet ihr denn die Verteilung bei euch bei Dr. Ausbüttel sehen? So zwischen diesen sogenannten A, B und C Mitarbeitern, also diesen wirklich total engagierten, zwischen den 9-to-5ern und zwischen denen, die innerlich eigentlich schon auf dem Absprung sind. Würdet ihr sagen, das passt so zu diesem Durchschnitt, den es da gibt? Oder wie sieht das bei euch aus?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, es gibt in jedem Fall tagesformabhängige, ne, Launen und Gegebenheiten, ohne Frage. Trotzdem würde ich sagen, dass vom Werkstudenten über das Mittelmanagement als auch die Leistungsträger, also die Leitungskräfte, genau, dass da jeder innovativ seine Vorschläge machen kann und darf. Jeder wird eingebunden. Also wir haben auch sowas wie einen Frischlingsaustausch. Das bedeutet, die Geschäftsführung setzt sich zusammen mit neuen Mitarbeitern, nicht nur Geschäftsführung, sondern auch andere, und erklären die Werte des Unternehmens. Und da kann jeder was einbringen. Jeder kann auch ehrlich sagen, was ihn bewegt. Wir haben auch die Tradition, dass nach größeren Meetings man gefragt wird, wie fandet ihr das Meeting? Und bitte nennt negative Punkte. Keiner verlässt das Meeting, ohne einen negativen Punkt als Verbesserungsvorschlag zu nennen. So, und durch diese Offenheit und Ehrlichkeit, glaube ich, wird jeder animiert, mitzukämpfen am Unternehmenserfolg und seinen Beitrag zu leisten. Weil wir eben sagen, auch dein Beitrag ist hier willkommen. Und deswegen würde ich behaupten, dass ich kann nicht in die Köpfe reingucken, aber ich würde behaupten, dass der Anteil an Leuten, die sich hier verstecken, deutlich niedriger ist als in den Unternehmen, wo ich vorher war.
Okay, das ist ja schon mal eine Aussage. Wie siehst du das, Felicitas?
Also ich glaube, dass das stimmt. Ich habe jetzt ja vorher nur eine Ausbildung in einem anderen Unternehmen gemacht. Das heißt, ich habe da nicht so viele Erfahrungswerte. Aber ja, meine Ausbildung war da vielleicht schon eher ein Negativbeispiel, weil da war es auf jeden Fall ganz anders. Es ist schon wirklich so, dass sehr viele Mitarbeitende sehr engagiert sind. Und es gibt natürlich, wie Sebastian auch gerade sagte, auch tagesformabhängig mal Leute, die dann nicht ganz so viel geben, aber am nächsten Tag dann wieder voll dabei sind. Aber es gibt natürlich auch immer Mitarbeiter, die vielleicht nicht zum Unternehmen passen. Das hat man vielleicht vorher noch nicht so festgestellt, sei es das von Unternehmensseite oder der Mitarbeiter selbst. Und da gibt es natürlich auch dann einen gewissen Wechsel mal. Ich glaube, das ist bei einer Mitarbeiteranzahl von 200 oder über 200 auch normal. Aber das merkt man natürlich auch, ne? Also man muss schon auch dahinter stehen, die Werte mittragen, mitleben, sonst wird es, glaube ich, echt schwierig auf Dauer, ja auch glücklich zu werden.
Und ihr kommt so mit den Werten, die das Unternehmen vorgibt, gut zurecht, weil ihr habt ja auch eure eigenen persönlichen Werte, aber kriegt das gut in Deckung?
Auf jeden Fall. Also als ich vor 19 Jahren angefangen habe, da war das noch nicht so präsent. Also ich glaube, bei unserem Geschäftsführer war das schon immer präsent, aber er hat es noch nicht so ins Unternehmen getragen. Zumindest war mir das zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Und die 5 Unternehmenswerte, die wir haben, wurden dann aber mit den Mitarbeitern zusammen entwickelt. Die wurden nicht vorgegeben und jetzt müsst ihr danach leben, sondern das hat man mit der Belegschaft gemeinsam getan. Aber neue Mitarbeiter, naja, denen wird es jetzt schon so ein bisschen vorgegeben. Von daher konnte ich mich da auch ein Stückchen weit einbringen und kann da gut mit leben, ja.
Ja, auch so ein Wert wie Lösungsorientierung. Das führt natürlich dazu, dass man sich mehr auf eine Lösung konzentriert und Fokus dahin richtet und weniger auf das Problem. Wenngleich es natürlich wichtig ist, das Problem als solches zu erkennen. Aber ich merke dann auch, wie ich sowas wie, denk doch mal in Lösungen, dass man das schon mitgenommen hat. Also sei es jetzt an der Arbeit oder auch privat, ne, völlig verrückt. Aber man kriegt das irgendwie hin, diese 5 Werte zu vereinen und in sich aufzunehmen. Und ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn ich diese Werte nicht gut finden würde.
Sehr cool. Wir könnten jetzt noch weiter unterhalten, aber die Zeit rennt leider weg. Deswegen müssen wir natürlich jetzt dieses Meeting beenden mit der Frage, sag doch noch was Negatives. Was war negativ? Oder was ist negativ am Unternehmen? Nicht über mich. Was Unternehmen.
Negativ ist sicherlich, ja, genau. Also ein Unternehmen, was wächst, wächst natürlich auf allen Ebenen. Und das merken wir natürlich, sei es die Mitarbeiteranzahl, sei es die Tools, die Programme, die Software, die Arbeitsgeräte, die Prozesse. Also ich habe 2020 hier angefangen und es ist, Feli meint gerade, ist ja gar nicht so lange her. Und wenn ich mal über die Welt vor 5 Jahren, ne, das war noch vor Lockdown wohlgemerkt, die war sehr wohl sehr anders. Ja. Also ich habe hier noch angefangen mit ich muss mich in Präsenz vorstellen, ne, nicht über so ein Teams-Meeting. Das war schon anders. Und da haben wir eine Menge geschafft und trotzdem ist es ein Veränderungsdruck. Und diese Freude auf Veränderung, klar, die ist da und dieses, was wir manchmal haben, wir sind in so einer kleinen Google-Garage, wo wir hier vor uns hinwerkeln, die kleine Heinzelmännchen, das macht Spaß, das ist toll. Und gleichzeitig gibt es aber auch sicherlich Situationen, wo wir merken, boah, jetzt müssen wir erstmal innehalten, das ist jetzt echt ein bisschen too much. Und ich glaube, dieser Raum, den müssen wir uns manchmal auch noch erkämpfen, denn auch in diesem erstmal zur Ruhe kommen, zurückkommen, kommen wir erst wieder auch in die Lösung. Und diese Geschwindigkeit, die müssen wir gucken, wie wir die noch mitgehen können. Aber ich glaube, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg.
Ja, manchmal kommen wir selbst der Geschwindigkeit irgendwie nicht hinterher, mit der wir wachsen. Dass man vielleicht manchmal innehalten muss, um sich zu sortieren und zu schauen oder auch anders aufzustellen. Ja, da würde ich Sebastian auf jeden Fall auch recht geben.
Ja, sehr gut. Dann haben wir das auch geklärt. Ich hoffe, Bianca hat zugehört und wird das jetzt mit aufnehmen. Und dann wird das auch entsprechend umgesetzt werden. Ganz herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Und natürlich ganz, ganz herzlichen Dank an meine Gäste Bianca Detmar, Geschäftsführerin von Dr. Ausbüttel und natürlich den 2 MitarbeiterInnen, einmal Felicitas Schendl und Sebastian Groß. Und ich hatte schon gesagt, den Link zum Unternehmen gibt es in den Shownotes, sodass ihr euch über dieses ungewöhnliche, in meinen Augen ungewöhnliche Unternehmen informieren könnt. Und falls ihr euch bewerben wollt, findet ihr alle Informationen, warum sich das lohnt und welche Stellen gerade gesucht werden. Mein Name ist Jürgen Schönter von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Oder in diesem Fall ein Unternehmen, was das schon erfolgreich betreibt, vorzustellen, sodass man davon lernen kann, dass man mal schauen kann, wie funktioniert das, was kann man womöglich adaptieren. Und da bin ich wirklich total glücklich drüber, dass ich das Unternehmen gefunden habe. Da auch ganz herzlichen Dank an Felix Oerding, der auf mich zugekommen ist, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Denn ich glaube, Dr. Ausbüttel ist in meinen Augen schon ein Champion im Bereich sinnstiftendes Unternehmertum. Und deswegen freue ich mich besonders, dass Sie heute bei mir zu Gast waren. Und Sie zeigen ja auch, dass Sie mit einer großen Verantwortung, die Unternehmen in unserer Gesellschaft haben, wirklich sehr, sehr gut umgehen, dass Sie nicht nur darüber reden oder nicht nur auf ihrer Webseite tolle Dinge schreiben, sondern dass sie das wirklich konkret Tag für Tag umsetzen. Und ich glaube, allein über dieses Unternehmen könnte man schon wieder ein ganzes Buch schreiben. Da hätte man eine ganze Menge zu lernen. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir auch ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal vielen herzlichen Dank an euch, Bianca, Felicitas und Sebastian, für dieses großartige und inspirierende Gespräch.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.